Wenn ich mal so richtig, reich werden will, was mache ich denn dann? Überfalle ich eine Bank? Klaue eine Oma? Oder klaue kleinen Kindern ihr Taschengeld aus dem Portemonnaie? Nee. Ich höre Affiliate Musics. Dann weiß ich, wie es geht.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Kellermann und ich führe euch heute wieder durch die 5. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing auf Radio für SEO.
Und mir uns zum KIC. Wir trinken jene Gölsch und wir fahren KVB. Henke Menschen, Milovic, bei uns ist immer ja Gloss. Wir vieren jene Jahr auf deiner Fuß. Warte doch Gott.
Ja, erst einmal natürlich Hello oder Alaaf, denn wir haben heute den 11.11. und das heißt natürlich Faschingsanfang. Das heißt, es darf für viele wieder gefeiert werden und vor allem im norddeutschen Raum ist da heute ein richtiges Fest am 11.11. um 11.11 Uhr und deswegen gab es auch jetzt ein bisschen eine kleine Musikeinlage dazu, um euch auch daran zu erinnern, dass jetzt Fasching ist. Bevor eigentlich Weihnachten anfängt und der Jahreswechsel stattfindet. Doch, ja, manche haben trotzdem was zu feiern heute. Ja, gut, aber kommen wir zum eigentlichen Thema Affiliate Marketing und zu unseren heutigen Themen. Ja, als Themen haben wir heute natürlich neben dem Newsbereich mit Informationen aus unserer Branche von den letzten Wochen auch wieder ein Hauptthema. Und zwar haben wir heute eine Diskussionsrunde zum Thema Pro und Contra Postview. Und in dieser Diskussionsrunde will ich mit zwei Fachleuten einmal die Vorteile beleuchten und auch die Bedenken, die hier immer noch bestehen. Und werde versuchen, ja, neutral diese Diskussion zu leiten und habe mir dazu auch zwei Gäste eingeladen, mit denen ich heute diskutieren möchte. Ja, aber dazu eben später nochmal mehr im Hauptteil von Affiliate Musics. Doch bevor wir jetzt weitermachen mit den News, wollte ich nochmal einen kleinen Rückblick auf die Affiliate Networks werfen, die ja am 7. Oktober stattfand, die 10. Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Networks. Und ja, ich von meiner Seite kann sagen, es war wieder eine richtig tolle Veranstaltung. Mit knapp 300 Teilnehmern. Es kamen diesmal leider knapp 30% der angemeldeten Teilnehmer nicht. Also normalerweise liegt der Schnitt immer zwischen 15-20%. Das heißt, diesmal haben sich einige Leute angemeldet und sind dann nicht gekommen, was natürlich, sag ich mal, ja, für die Teilnehmer schade ist, die es nicht mehr auf Teilnehmerliste geschafft haben. Und ja, da sollte sich vielleicht mal jeder an die eigene Nase fassen, ja, ob es denn fair ist, sich für die Networks anzumelden und dann einfach nicht zu erscheinen. Gut, ich sage nichts, wenn jemand krank ist oder verhindert ist oder aus irgendwelchen Gründen nicht kommen kann, aber es sollte ja nicht die Regel werden. Und man sollte sich wirklich nur anmelden, wenn man wirklich weiß, dass man an diesem Abend Zeit hat oder dann zumindest ja die Karte an einen anderen überschreiben. Ansonsten war es wieder eine super Sache. Ja, wie gesagt, es war die Jubiläumsveranstaltung, die 10. seit 2006. Und deswegen gab es auch ein paar Sondereinlagen, die es sonst nicht gibt. Aber zu dieser Jubiläumsveranstaltung gab es einen eigenen Magier, der ja auch 2 Stunden ein bisschen so durch das Publikum ging und da ein paar verblüffende Zaubertricks gezeigt hat. Dann gab es einen Auftritt von Silvertown, einer coolen Band, die den Teilnehmern ein bisschen einheizte mit AC/DC, Robbie Williams und ja, einigen anderen coolen Songs und ja, die richtig Spaß machten. Dazu gab es diesmal auch erstmals ein Flying Dessert Menü, was auch sehr lecker war und ja, was mich gefreut hat, was sehr gut wieder angekommen ist, war das Speed Networking. Das wurde sehr gut angenommen. Wir hatten diesmal 3 Runden, die alle komplett besucht waren und ich denke, dass sich dieses Konzept durchgesetzt hat und dass wir das Speed Networking zukünftig auf den nächsten Networks Veranstaltungen weiter ausbauen werden. Und schauen werden, wie wir das Ganze noch größer aufziehen können. Ansonsten möchte ich mich bei den tollen Sponsoren bedanken, die mit ihrem Sponsoring ja diese tolle Veranstaltung erst überhaupt möglich machen. Es wird auch ein bisschen ein Geld übrig bleiben von dem Sponsoring, was nicht aufgebraucht wurde. Und dieses Geld werden wir wieder wohltätigen Zwecken spenden. Und deswegen auch nochmal zum Jubiläum mein Dank an alle Sponsoren, vor allem die Sponsoren, die auch langfristig schon dabei sind und jede Veranstaltung unterstützen und ja den Teilnehmern das Essen und Trinken bezahlen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Sponsoren auch weiterhin der Veranstaltung treu bleiben und damit die Veranstaltung erst möglich machen. Ansonsten habe ich auf der Networks auch ein paar Interviews aufgenommen, die ich jetzt euch einfach ja, präsentieren möchte. Viel Spaß mit den Interviews.
Ja, ich bin jetzt neben der Vanessa Berger von Explido. Die Vanessa ist eigentlich seit Beginn an mit dabei, wenn es um die Organisation der Affiliate Networks geht. Und ja, Vanessa, ich möchte dich einfach mal fragen, was du so die letzten Jahre mit der Affiliate Networks so verbindest und wie sich deiner Meinung nach die Networks so entwickelt hatten in den letzten Jahren.
Meiner Meinung nach hat sich die Networks super entwickelt. Sie wird immer größer, es kommen immer mehr Leute, die Leute werden immer netter. Die Networks ist für mich außerdem ein super toller Abend, in dem man tolle Gespräche führen kann, sich gut unterhalten kann und neue Kontakte knüpfen kann.
Alle. Ja, dann sage ich auch nochmal an dich. Vielen Dank für die Organisation immer und auf die nächsten 10 Veranstaltungen.
Sehr gerne, ich freue mich schon drauf.
Ja, ich bin jetzt neben Frank Kemper, dem stellvertretenden Chefredakteur der Internet World Business. Und ja, Frank, du bist ja auch schon fast von Anfang an dabei hier auf der Affiliate Networks. Was verbindest du denn mit der Affiliate Networks?
Ja, also erstmal ist es immer wieder schön, hier zu sein. Es ist eine tolle Location, es sind interessante Leute. Es ist irgendwie was anderes als die üblichen Marketing-Treffs. Man findet also noch weniger Krawatten, eigentlich überhaupt keine mehr. Witzige Leute und immer wieder interessante Gespräche. Ich finde es gut.
Okay, und wie findest du, hat sich denn die Affiliate Networks oder die Branche insgesamt so in den letzten Jahren entwickelt?
Die Branche insgesamt, wie hat sie sich entwickelt? Ja, nach meiner Wahrnehmung hat sie sich professionalisiert. Sagen wir mal, die ersten glücklichen Tage der Leute, die da saßen und mit irgendwelchen Amazon-Shops sich ihre Serverkosten zusammengekratzt haben, sind, glaube ich, mittlerweile vorbei. Es gibt also schon wirklich sehr agile Treiber im Markt und das ist auch so eine Entwicklung, die sich weiter fortsetzen wird. Aber ich denke auch, dass das Affiliate-Marketing in Zukunft immer größere Probleme kriegen wird, sich abzugrenzen von anderen Marketingformen. Wobei auch die Frage ist, ob man sich abgrenzen muss.
Okay, dann mal eine andere Frage. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, was die Internet World Business betrifft? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen in eurer Zeitung?
Ja, wir hatten heute unser erstes Webinar, was wir veranstaltet haben. Es ging zum Thema Conversion Rate Optimierung. Demnächst haben wir unsere erste Social Media Conference. Und was ich ziemlich geil finde, das ist, dass die Affiliate Tactics sich entschlossen hat, auch im Jahr 2011 wieder im Rahmen vom Internet World Kongress stattzufinden, weil das wohl letztes Jahr ziemlich gut geklappt hat, denke ich mir.
Das stimmt, ja. Und wir peilen dieses Mal auch die 500 bis 600 Teilnehmer an und ich freue mich auch schon sehr. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall heute noch viel Spaß auf der Affiliate Networks und ja, genieß den Abend.
Danke.
Also ich stehe jetzt hier neben Carsten Windfelder, einem der führenden Experten im Affiliate-Marketing und neben dem Affilius, der auch schon das Mikrofon will.
Ja, genau.
Und ja, Carsten, was verbindest denn du mit der Affiliate Networks?
Oh, mit der Affiliate Networks verbinde ich immer wieder fröhliche Abende mit Leuten, die ich aus dem täglichen Arbeitsleben kenne und die ich dann endlich mal live kennenlerne. Das finde ich total toll, die mal bei einem Bierchen kennenzulernen und neue Geschäftsideen zu entwickeln.
Der Affilius hat jetzt auch schon eine eigene Website, habe ich gesehen.
Deswegen bin ich hier gerade so abgelenkt, weil normalerweise klaut er Brillen, aber jetzt versucht er gerade das Mikrofon zu klauen. Der Affilius hat auf affilius.de eine eigene Website und er macht ein, sagen wir, wann schreist du denn ein Interview aus? Nächste Woche oder wann?
Oder noch
später? Okay, ist auf jeden Fall zu spät, aber morgen ist in München ein Affilius-Stammtisch für Affiliates, Eltern und mit ihren kleinen Kindern.
Habe ich gelesen, eine ganz interessante Sache, wo Eltern kommen können, die auch Kinder haben und wo man darüber sprechen kann, wie man denn beides unter einen Hut bringt.
Genau, das ist der eine Grund, wie man beides unter einen Hut bringt, aber auch welche Themen sich dann entwickeln. Also wir haben einige Leute kennengelernt, die Babys haben und aus der Not eine Tugend machen und dann natürlich Baby-Websites, Baby-Shops.
Jetzt sagt der Herr
Kinder, genau. Sag mal was. Also ja, ihm wird es langweilig hier. Genau. Na, auf jeden Fall wollen wir die Leute mal alle treffen, die wir schon über E-Mail kennen.
Ja, Sie sagen, der Affilius wird ungeduldig. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Ja, was wünschst du denn für die nächsten Networks-Veranstaltungen?
Vielleicht wirst du es ungern hören, aber ich habe heute Abend schon öfters gehört, die Leute wollen sich mal woanders treffen, nicht immer am Flughafen, weil viele kommen von weit her. Für die ist es natürlich schön, wenn sie mit dem Flugzeug kommen, dass sie gleich wieder es einfach haben, wegzufliegen. Aber viele sagen, ach, das ist ja eigentlich schade, dass ich nicht München noch kennenlernen kann.
Ja.
Vielleicht gibt es da mal eine andere Möglichkeit.
Alles klar, schauen wir mal. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Dir auch, Markus. Danke. Ciao.
Ja, neben mir steht Julian Tschicki, super SEO und Held der Münchner SEO-Szene. Und Julian, wie oft warst du schon auf der Affiliate Networks?
Fünfmal.
Fünfmal, das heißt, du hast die Entwicklung auch so die letzten Jahre mitverfolgt. Wie findest du, hat sich die Networks so entwickelt die letzten Jahre?
Ja, super. Also es ist halt auf jeden Fall, also man sieht immer viele neue Leute und auch viele alte Leute. Also es ist halt einfach von vorne bis hinten cool. Also vor allen Dingen das Catering und alles, das finde ich natürlich super. Aber es sind halt auch, wie gesagt, viele alte Freunde dabei und man sieht immer wieder neue Leute.
Du bist ja selber auch als Affiliate aktiv. Gibt es irgendwelche Tipps, die du anderen Affiliates geben kannst, die vielleicht neu in der Branche sind, wie sie ihr Business aufbauen können?
Oh, okay. Ja, direkt aufs Produkt gehen. Also quasi nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt einen Computervergleich oder sowas. Also ich mache jetzt quasi Werbung für Computer, sondern dann halt direkt auf das Produkt gehen, auf den Dell XPS, sonst irgendwas, PC gehen und da halt einfach den besten Bericht schreiben, den es gibt, mit Video vielleicht sogar oder sonst irgendwas und dann da halt einfach versuchen, die Sales zu bekommen. Also dadurch, dass man das am besten macht.
Das heißt, dein Tipp ist, sich auf Nischen zu konzentrieren?
Ja. Auf jeden Fall.
Okay. Hast du noch einen Wunsch für die nächste Networks-Veranstaltung?
Für die nächste Networks? Ja, da müsste ich jetzt mal überlegen. Nö, eigentlich soweit nicht.
Ja, dann ist wohl alles perfekt. Dann sage ich mal vielen Dank.
Oh, bitte.
Ja, und einen Tag nach der Affiliate Networks fängt dann auch das erste Affiliate Dinner statt. Wer Affiliate Dinner noch nicht kennt, ist ein neues Projekt von mir, das ich gestartet habe. Und Affiliate Dinner ist im Endeffekt ein Networking-Event im kleinen Rahmen. Also ihr kennt ja alle diese großen Stammtische, wie zum Beispiel die Networks oder die Active Lounge oder viele andere, bei denen mehrere hundert Leute anwesend sind. Ja, sag ich mal, ist ganz nett, um Kontakte auszutauschen, um Smalltalk zu betreiben, um sich kennenzulernen, aber meines Erachtens sind große Events schwierig, um wirklich Gespräche ins Detail zu gehen und sich wirklich intensiv auszutauschen, über Projekte zu sprechen, um neue Ideen aufzugreifen und zu diskutieren. Und da bieten sich Events an in einem kleinen Rahmen, in der Größenordnung von, sag ich mal, maximal 20 bis allerhöchstens 30 Teilnehmern. Und da ist bei mir die Idee geboren, zukünftig regelmäßig ein Affiliate Dinner zu machen. Das heißt, es wird in unterschiedlichen Locations Dinner geben. Das kann ein Drei-Gänge-Menü sein, das kann Dinner in the Dark sein, das kann Dinner in the Sky sein, das kann ein gemütliches Mittagessen sein oder irgendwas anderes. Und diesmal fand das erste Affiliate Dinner war ein Breakfast, also ein gemütliches Frühstück, auch im Erdbräu. Und anwesend waren beim ersten Affiliate Dinner diesmal ca. 10 Teilnehmer. Und es war wirklich eine super Sache. Also man konnte sich austauschen über verschiedene Themen wie Datenschutz, SEO, SEA, Affiliate Marketing, auch Facebook und verschiedene Apps wurden diskutiert. Und es gab wirklich sehr intensive Gespräche. Und die Teilnehmer waren sich im Endeffekt alle einig, dass die erste Veranstaltung dieser Art ein voller Erfolg war und auf jeden Fall wiederholt werden sollte. Und das bestätigt mich im Endeffekt auch in meiner Idee, das Affiliate Dinner zukünftig auch wieder zu wiederholen. Ich denke, das nächste Mal wird das Affiliate Dinner ein Gängemenü werden in einem exklusiven Restaurant, für das man sich dann im Endeffekt anmelden kann und dann mit den verschiedenen Teilnehmern wirklich intensiv bestimmte Themen aufgreifen und besprechen kann. Wer sich über Affiliate Dinner weiter informieren möchte oder mehr Infos dazu möchte, kann einfach mal auf die Website schauen, www.affiliate-dinner.de, oder einfach mich anschreiben und mir die Meinung dazu schreiben oder die Wünsche oder Fragen. Doch, kommen wir jetzt zu dem Bereich News aus der Affiliate-Branche und beginnen wir mit dem Thema, was eigentlich auch schon bisschen älter ist es, beziehungsweise ein, zwei Monate alt ist, die Wahl von iBusiness und 100 Partnerprogramme zu den besten Affiliate-Agenturen und den besten Affiliate-Netzwerken. Und hier gibt es ja jährlich von iBusiness dieses Ranking. Und mich hat natürlich besonders gefreut, dass Explido dieses Mal bei diesem Ranking als beste Affiliate-Agentur Deutschlands 2010 gewählt wurde. Und bei den Netzwerken wurde als bestes Netzwerk Zanox gewählt. Und ich wurde natürlich gefragt in den letzten Wochen, wie denn diese Wahl zustande kommt und wie denn dieses Ranking bewertet wird. Und deswegen möchte ich einfach kurz sagen, was denn die verschiedenen Faktoren dieser Wahl waren und warum gerade Explido denn als beste Agentur gewählt wurde. Im Endeffekt waren es drei Kriterien, mit denen das Ranking für Agenturen und Netzwerke entstanden ist. Das erste Kriterium war eine Umfrage, eine öffentliche, die im August 2010 durchgeführt wurde und bei der über 1335 Teilnehmer teilgenommen haben. Bei dieser Umfrage wurden eben gefragt, die Umfrageteilnehmer, über ihre Erfahrungen mit der Agentur, über ihren Eindruck, über den Service der Agentur und so weiter. Und hier wurden einfach bestimmte Faktoren befragt, wie denn der Eindruck der Umfrageteilnehmer für die entsprechenden Agenturen und die Netzwerke sind. Dann der zweite Faktor waren Selbstauskünfte der verschiedenen Agenturen und Netzwerke. Das heißt, es gab einen Fragebogen von iBusiness und 100 Partnerprogramme, bei dem man verschiedene Fragen beantworten musste. Und in diesen Fragen ging es zum einen um Anzahl der Mitarbeiter, die sich um Affiliate-Marketing in der Agentur kümmern, dann welche Projekte man in den verschiedenen Branchen betreut als Agentur, dann was man sonst noch, sag ich mal, für die Branche tut, welches Know-how man hat. Und hier haben wir natürlich Dinge angegeben wie die Affiliate Networks oder die Affiliate Tactics oder die vielen anderen Events, die wir eben zusammen mit Merchants und Affiliates durchführen. Dann denke ich mal, ein wichtiger Faktor war auch den Umsatz, den man als Affiliate-Agentur eben in diesem Bereich umsetzt pro Jahr, beziehungsweise auch das Verhältnis Umsatz im Affiliate-Marketing im Verhältnis zum Gesamtumsatz der Agentur. Und diese ganzen Eigenaussagen sind dann ein weiterer Bewertungsfaktor für dieses Ranking. Und der dritte und letzte Faktor waren eben Angaben von 100 Partnerprogramme, nämlich dem 100 PP Rank. Und hier wurden einfach über die verschiedenen Programme, die eine Agentur betreut, Angaben mit eingeflossen, wie die Provisionshöhe, wie Cookie Lifetimes, wie Einschränkungen, wie Anzahl der Werbemittel und viele weitere. Ja, und diese ganzen Faktoren haben im Endeffekt einen Wert ergeben, und über diesen Wert und über diese Punktzahlen wurden dann eben die Agenturen und auch die Netzwerke bewertet. Und so ist im Endeffekt das Ranking zusammengekommen, und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Umfrageteilnehmern bedanken, die eben mit ihren Aussagen und ihren Bewertungen dafür gesorgt haben, dass wir auch auf Platz 1 kommen, und natürlich auch möchte ich mich bedanken bei dem tollen Affiliate-Team von Explido, die mit ihrer tollen Arbeit und ihrem Engagement sicherlich auch dazu geholfen haben, dass wir ja als beste Affiliate-Agentur ausgezeichnet wurden. Doch so viel zu dieser Bewertung, da ich, wie gesagt, gefragt wurde, wie dann dieses Ranking zusammenkommt, und die genauen Platzierungen und anderen Gewinner der Netzwerke und Agenturen findet ihr eben in meinem Blog oder auf iBusiness oder auf 100 Partnerprogramme. Den Link werde ich euch im Blogbeitrag eben posten. Ja, und dann hatte ich ja in der letzten Ausgabe von Affiliate Musics über Affiliate Marketing in UK berichtet, und dazu gibt es jetzt auch wieder einen neuen Blogbeitrag auf Expedia-Webmarketing von der Sabrina, und diesmal geht es um Affiliate Marketing in den Niederlanden. In den Niederlanden ist es so, dass die Anteile der Haushalte mit Internetzugang bei 90% liegen, und ja, Niederlande somit europaweit an der Spitze liegt, was den Internetzugang betrifft, und somit natürlich auch sehr viel Potenzial bietet für den Bereich Affiliate Marketing. Und die Sabrina hat sich mal angeschaut, was denn so die beliebtesten Netzwerke sind in den Niederlanden, und bezieht sich dabei auf eine Studie von Yonego, also einem Portal, einem Affiliate-Portal in den Niederlanden. Und ja, diese Studie hat ergeben, dass die Affiliates in Holland vor allem die lokalen Netzwerke DaisyCon und M4N priorisieren. Daneben gibt es noch natürlich Trade Tracker und Trade Doubler, die hier sehr groß sind in den Niederlanden. Aber auch was die Nutzung der Affiliates mit den entsprechenden Netzwerken anbelangt, liegen auch diese vier Netzwerke vorne. So ist es so, dass laut dieser Studie 72,5% der Affiliates angegeben haben, dass sie mit DaisyCon zusammenarbeiten, gefolgt mit 62,1% mit Trade Doubler und danach gefolgt mit 61,5% Trade Tracker. Danach 55,3% M4N. Und dann folgt im Endeffekt schon Zanox mit 34%, Affiliate.net mit 15,4% und ja, dann noch ein paar weitere Netzwerke, die allerdings dann einen geringeren Marktanteil haben. Dann ein weiterer Unterschied in dem Markt Niederlande im Vergleich zu Deutschland ist die Vergütung der Affiliate-Netzwerke. Also in Deutschland ist es ja in der Regel so, dass die Programmbetreiber neben einer Setup-Gebühr an die Netzwerke auch die Transaktionskosten von 30% auf die Partnerprovision bezahlen. Und in den Niederlanden ist es so, dass hier die Provision nicht auf, also die 30% nicht auf die Publisher-Provision anfallen, sondern auf die Gesamtrechnung. Das heißt im Endeffekt, dass hier eine Verteilung stattfindet zwischen den Netzwerken und den Affiliates. Also um mal ein Beispiel zu machen, die Publisher-Provision beträgt 10 Euro. Was hier im Beispiel 70% der Gesamtrechnung sind, und hiervon fällt eine Gebühr an von 4,28 €, also 30% der Gesamtrechnung. Also ein bisschen anders wie jetzt in Deutschland. In Deutschland werden es ja in dem Fall von den 10 Euro Publisher-Provision werden es dann 3 Euro gewesen, wo das Netzwerk verdient, also 30%. Aber hier in den Niederlanden wird eben von dem Gesamtbetrag ausgegangen. Aber schaut doch einfach den Blogbeitrag an von der Sabrina. Dort findet ihr auch nochmal ein Rechenbeispiel, da es doch ein bisschen kompliziert ist und ein bisschen anders wie bei uns. Interessant an der Studie von Yonego ist auch, dass die Hälfte der befragten Affiliates, also über 58,3%, angegeben haben, dass sie die Partnerprogramme geschäftlich bewerben und nicht im privaten Rahmen. Und auch die Affiliate-Einkommen der Befragten ist hier ganz ansehnlich, denn mehr als die Hälfte der Affiliates verdienen mehr als 500 Euro monatlich mit Affiliate-Marketing. Und das ist ja schon eine sehr hohe Zahl, wenn man von über 50% der Affiliates ausgeht, wobei ich mir vorstellen kann, dass dies eben auch auf das Klientel der Umfrageteilnehmer eben sich bezieht und vielleicht nicht auf den kompletten Affiliate-Markt. Wenn man sich dann die Branchen anschaut, die von den Affiliates bevorzugt in den Niederlanden beworben werden, dann bewerben die meisten Affiliates in den Niederlanden vor allem Reisen mit knapp 50%, gefolgt von Telekommunikation mit 34,2% und dann Computer und Elektronik mit 31,9%. Erst danach folgen dann klassische Versandhandelsprogramme wie Kleidung mit 28,4%, Bücher und Musik mit 25% und dann Online-Warenhäuser mit 24,9%, gefolgt von Versicherungen und Finanzen mit 23,5%. Also interessant, dass hier in den Niederlanden vor allem Reisen beworben werden und danach Telekommunikation und erst später Versandhäuser. In Deutschland ist die Verteilung ja ein bisschen anders, aber ja, in Holland ist das wohl ein bisschen anders wie bei uns. Ja, schauen wir uns mal die Publisher-Modelle an. Hier ist es so, dass sich die Affiliates, der Traffic vor allem aus dem organischen Suchindex kommt, also von 69%. Anscheinend gibt es sehr viele SEOs hier in den Niederlanden, gefolgt von Google AdWords mit 46,5%, dann Yahoo mit 9,4%, die hier den Traffic für die Affiliates liefern. Dann machen 22,8% der Affiliates holen ihren Traffic mit E-Mail-Marketing, gefolgt von 6,6% Media-Buying. Ja, und dann eine weitere Auswertung ist auch ganz spannend, nämlich was die Kommunikation zwischen Affiliate-Manager und Affiliates anbelangt. Und so haben in dieser Studie 29,3% der Affiliates angegeben, dass sie mindestens einmal wöchentlich Kontakt zu ihrem Affiliate-Manager haben. Und weitere 22,4% haben mindestens einmal Kontakt zu ihrem Affiliate Manager. Und 7,5% sogar täglich. Also hier ist es wohl so, dass die Kommunikation sehr intensiv ist mit den Affiliates. Also als Fazit kann man sagen, dass Niederlande sicherlich ein sehr interessanter Markt ist für Affiliate Marketing, auch aufgrund der hohen Internetnutzung von über 90%. Dass die Abrechnungsmethode hier ein bisschen anders ist, auch was den Fokus der Affiliate-Programme anbelangt, also dass hier sehr viel Reisen beworben werden. Und ja, insgesamt eine sehr interessante Studie, die ihr euch auch nochmal anschauen solltet, von der Sabrina. Und ich werde diesen Link dann auch nochmal im Blogbeitrag posten. Ja, und dann möchte ich auch noch auf einen der nächsten Events aufmerksam machen, denn es steht jetzt auch der Termin fest für die Affiliate Tactics Konferenz 2011. Und diese wird wieder zusammen veranstaltet mit der Internet World Messe im ICM Messe München. Ich denke, das hat in diesem Jahr sehr gut funktioniert und sowohl die Teilnehmer als auch die Aussteller haben sicherlich einen Vorteil davon, wenn man neben der Konferenz auch noch die Messe besuchen kann. Und der Termin ist diesmal der 12. April 2011, also man sollte sich diesen Termin schon mal vormerken. Und zusätzlich auch der 13. April, denn erstmals finden am zweiten Tag auch verschiedene Workshops statt, sodass man sich bestimmte Themen dann auch nochmal intensiv in kleineren Gruppen dann wirklich durcharbeiten kann mit speziellen Referenten. Wie das dann im Detail ausschaut, davon werde ich euch sicherlich noch informieren. Ja, was gibt es noch Neues auf der Affiliate Tactics 2011 neben den Workshops? Es gibt diesmal einen Fachbeirat, Das heißt, ausgewählte Fachleute aus der Affiliate-Branche bilden diesen Beirat und helfen mir im Endeffekt mit, die Qualität der Vorträge und Referenten weiter hochzuhalten. Also bisher war es ja immer so, was auch das Feedback war der Teilnehmer, dass die Vorträge qualitativ sehr gut waren und auch sehr nachhaltig waren und die Teilnehmer wirklich auch was mitnehmen konnten von der Konferenz. Und um dies sicherzustellen, bin ich dann auch auf die Hilfe angewiesen, dieses Expertenrates und dieser Fachleute, die im Endeffekt mithelfen sollen, gute Vorträge zu finden und gute Referenten zu finden, damit auch die Konferenz in den nächsten Jahren weiter so qualitativ hochwertig ist und wie es die Teilnehmer gewohnt sind. Ansonsten, vom Preis hat sich nichts geändert. Es gibt wieder einen Sonderpreis von ab 149 Euro im Frühbucher-Rabatt. Dieser Frühbucher-Rabatt gilt noch bis zum 31.12. dieses Jahres. Das heißt, ihr könnt euch schon mal informieren auf affiliate-tactics.de. Dort findet ihr auch eine Übersicht der Preise und auch, was die Workshops dann zusätzlich kosten würden. Und ich bin mir sicher, dass sich die Konferenz wieder für alle Beteiligten lohnen wird und wieder eine sehr tolle Veranstaltung wird. Und auch hier werde ich euch sicherlich in den nächsten Affiliate Music Sendungen weiter auf dem Laufenden halten, wenn es schon erste Vortragsthemen gibt und auch erste Referenten. Und ja, hier werde ich euch auf dem Laufenden halten und schaut einfach mal auf die Website oder auf den entsprechenden Twitter- oder Facebook-Account von der Affiliate Tactics. Ja, was gibt es noch Neues? Ich habe einen interessanten Blogbeitrag gefunden, wie sollte es anders sein beim ICY, einem der aktivsten Blogger und kreativsten Blogger im Affiliate-Marketing, wie ich finde, mit einem sehr guten Blog. Einfach mal vorbeischauen bei ICY.eu. Und in seinem Blogbeitrag geht er auf das Thema Stornos von Merchants ein. Also das heißt, wenn Sales von Affiliates storniert werden. Und ja, dass hier eben häufig immer noch das Problem ist, dass die Affiliates sehr wenig Transparenz haben, wenn es um die Stornos geht. Und der ICY schreibt so ein bisschen über seine Erfahrungen mit den Programmen, die er bewirbt. Häufig werden bei Stornierungen, sag ich mal, in seinem Fall als Stornogrund Retouren angegeben, was ja dann häufig auch noch nachvollziehbar ist, wenn Kunden gerade im Modebereich, wo die Stornoquoten sehr hoch sind, einfach mehrere Klamotten bestellen und dann in verschiedenen Größen dann einen Teil wieder zurückschicken. Dann gibt es eben oft Teilstornos und der Affiliate bekommt nur noch einen Teil der Provision. Gut geschrieben, doch kompliziert wird es, wenn die Merchants eben Gründe angeben bei den Stornos, wie zum Beispiel User registrierte sich abschließend über eine andere Affiliate-ID oder der User wurde über ein anderes Affiliate-System gezählt. Und hier wird es dann eben auch kompliziert für den Affiliate und ja, im Endeffekt auch intransparent, weil der Affiliate kann das dann im Endeffekt auch nicht mehr nachvollziehen und auch nicht mehr nachprüfen. Und hier besteht im Endeffekt die Problematik, wenn ein Affiliate es nicht mehr nachprüfen kann und damit natürlich ein bisschen ein fader Beigeschmack auch entsteht bei dem Affiliate und dadurch auch ja das Vertrauen ein bisschen verloren gehen kann gegenüber dem Merchant. Die Frage ist natürlich, wie kann es denn zu solchen Storno-Gründen überhaupt kommen, wie der ICY hier angegeben hat. Und hier ist häufig das Problem, wenn Advertiser keine Cookie-Weichen einsetzen. Weil dann kann es eben vorkommen, dass wenn Affiliates ein Partnerprogramm über verschiedene Netzwerke bewerben, dass dann auch mal Cookies gesetzt werden von TradeDoubler, Zanox und Affiliate.net auf der Bestellbestätigungsseite. Und ja, ein und derselbe Sale, wenn der Kunde vorher zum Beispiel gerade bei vergleichbaren Produkten ein bisschen recherchiert hat nach einem Produkt und ja, ein bisschen gegoogelt hat nach Produkten und immer auf das gleiche Produkt kam, auf verschiedenen Affiliate-Seiten, dann kann es natürlich vorkommen, dass auch über verschiedene Netzwerke Cookies gesetzt werden und dann auch der eine Sale über verschiedene Netzwerke getrackt wird beim Abschluss. Und dann hat der Merchant natürlich das Problem, dass ein und derselbe Sale über verschiedene Netzwerke aufläuft und er bei der Sales-Bearbeitung dann natürlich entscheiden muss, welchem Affiliate vergüte ich denn nun, beziehungsweise welche anderen beiden Affiliates storniere ich. Und ja, da kann natürlich bei dem Affiliate ein fader Beigeschmack entstehen, weil er sich dann natürlich die Frage stellt, ja, war ich denn wirklich nicht ausschlaggebend für diesen Sale oder wurde ich einfach nur storniert, weil der Merchant einfach zwei andere Affiliates stornieren musste und ich halt einer der beiden war. Und ja, das ist natürlich schon eine Problematik, die hier entsteht. Und diese Problematik kann man eigentlich am besten lösen, wenn man eine Cookie-Weiche einsetzt. Und heutzutage sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, solche Tracking-Weichen zu benutzen und nach dem Last-Cookie-Prinzip dann im Endeffekt auch den Tracking-Code des entsprechenden Netzwerkes auszusteuern und dann eben nicht die Tracking-Codes aller drei Netzwerke anzusteuern, sondern dann wirklich das Netzwerk anzusteuern, beziehungsweise den Affiliate zu vergüten, der letztendlich im letzten Moment ausschlaggebend war für diesen Sale. Und es gibt einige freie Systeme, die Advertiser hier nutzen können, die am Markt verfügbar sind, beziehungsweise bieten häufig auch Agenturen solche Tracking-Lösungen an. Und ja, am besten sollte man, wenn man sowas nicht hat als Advertiser, dann einfach auch vielleicht mal Rücksprache halten mit seiner Technik, ob hier intern die Möglichkeit besteht, so eine Cookie-Weiche zu programmieren, was eigentlich auch nicht allzu schwierig sein sollte. Und ich denke, wenn man sich als Advertiser einfach ein bisschen intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzt, wenn man ein Affiliate-Programm hat, häufig kommt dies eben auch bei kleineren Affiliate-Programmen vor, die jetzt noch nicht so lange im Markt vertreten sind und sich vielleicht noch nicht auskennen in diesem Bereich oder auch keine Agentur im Endeffekt beauftragt haben. Und ja, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dann einfach vielleicht einfach mal mit einem oder zwei seiner Top-Affiliates zu sprechen über diese ganze Thematik. Und ich denke mir, dass diese Top-Affiliates dann auch bereit sind, mit dem Advertiser hier Lösungsvorschläge zu diskutieren und dass man dann auch auf den Affiliate zugehen kann, um Lösungen zu haben und den Affiliate auch nicht zu verärgern. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass ja diese ganze Storno-Thematik immer noch ein Problem darstellt, die natürlich zum einen die Affiliates verärgert und dann im Endeffekt auch dazu führen kann, dass es bei vielen Stornos, gerade wenn sie intransparent sind, dazu führen, dass die Affiliates dann dieses Programm nicht mehr bewerben. Und das muss ja im Endeffekt nicht sein, denn es ist ja sollte ein gemeinsames Miteinander sein, man sollte regelmäßig in der Kommunikation sein mit den Affiliates und wenn es hier eben Probleme gibt, dann sollte man Lösungen arbeiten, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Aber lest doch einfach den Blogbeitrag mal durch. Es wird auch über die Kommentare im Blog vom IC kräftig diskutiert über diese ganze Thematik, was für mich auch ein Indiz ist, dass es immer noch ein sehr großes Thema ist, wie Advertiser mit den Stornierungen umgehen und dass es sicherlich Nachholbedarf gibt, auch was die Angabe von Stornogründen angeht. Und ich werde auch einfach mal den Link auch bloggen und ja, schaut einfach mal rein und diskutiert mit. So, und zu guter Letzt möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis geben auf einen Blogbeitrag auf expedo-webmarketing.de, nämlich mein Kollege der Dominic Johnson war auf der Budapest Affiliate Conference 2010 vor ein paar Wochen und hat hier einen interessanten Vortrag gehalten zum Thema Customer Journey. Und ja, es würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, über das Thema im Detail zu sprechen, aber ja, auf dieser Konferenz waren knapp 1600 Teilnehmer vertreten. Es waren knapp 100 Affiliate-Programme vertreten, über 70% der Teilnehmer waren Affiliates und man muss sagen, dass die Konferenz hier in Budapest ja im Endeffekt eine Parallelwelt ist zu dem Affiliate-Marketing, wie wir es immer hier besprechen und eben auch von Affiliate und Zanox kennen. Denn es gibt im Endeffekt drei große Affiliate-Branchen, die parallel zueinander laufen, die ihre eigene Welt leben, die eigene Merchants, Netzwerke, Affiliates haben und eigene Konferenzen haben. Das ist zum einen die ganz normale Affiliate-Welt, so wie wir sie kennen. Dann gibt es diesen ganzen Adult-Bereich, der eigentlich mit zu den ältesten Affiliate-Bereichen gehört. Und dann gibt es eben diesen Gaming-Bereich, das heißt Poker, Browser Games und die vielen andere Gaming-Dinge. Und hier haben wir, wie gesagt, eine komplett eigene Welt. Und ja, dazu will ich gerne mal ein Interview führen mit dem Dominik, der eben auf dieser Konferenz war, die auch 4 Tage gedauert hat. Und ja, ich denke, dass wir in einer der nächsten Sendungen einfach mal ein Interview mit ihm machen, damit er uns einfach ein bisschen was erzählt, von dieser Gaming-Affiliate-Welt und der Konferenz in Budapest. Es soll sehr interessant gewesen sein, aber wie gesagt, es würde den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Aber liest doch einfach den Blogbeitrag durch, auch hier werde ich den Link eben noch posten. Das war's für diesen Bereich, für den News-Bereich. Wir kommen dann jetzt zum Hauptteil der heutigen Affiliate Music Sendung, nämlich zur Podiumsdiskussion, beziehungsweise zur Podiums, es gibt ja kein Podium, zur Diskussionsrunde, zur Battle zum Thema Pro und Contra Postview. Und die Idee zu dieser Diskussion ist eigentlich entstanden auf der Affiliate Summit in New York vor ein paar Wochen, wo ich mich mit Günter Ciani von AffiliateMarketing.de und Ingo Kams von Kayada.de eben auch unterhalten habe zu dieser Problematik beziehungsweise zu diesem Thema, und wir einfach in dieser Diskussionsrunde jetzt nochmal um die Vorteile und auch Bedenken zum Thema Postview zu sprechen. Ich denke, es gibt einige Punkte. Ich werde versuchen, so neutral wie denn möglich diese Diskussion zu leiten. Ich werde mich auch gar nicht groß einmischen und das Wort eben den beiden überlassen. Und ja, machen wir ein klein bisschen Musik und dann kommen wir zur Diskussionsrunde. Ja, wir kommen jetzt zur Diskussionsrunde zum Thema Vorteile und Bedenken mit Postview als Publisher-Kanal im Affiliate-Marketing. Und hierzu habe ich mir zwei sehr interessante Interviewgäste in die Sendung geholt, nämlich den Günter Ciani, Betreiber des Affiliate-Portals affiliate-marketing.de, und den Ingo Kams, selber ein Postview-Affiliate von Kayada. Ja, hallo Günter und Ingo, stellt euch doch einfach mal den Zuhörern von Affiliate Musics kurz vor, wer ihr so seid und was ihr so macht. Und ja, vielleicht fängst du einfach mal an, Günter.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Günter Ciani, ich mache seit 2002 Affiliate-Marketing. Setze mich seitdem auch aktiv und intensiv damit auseinander und habe auch im gleichen Jahr das B2B-Projekt Partnerprogramm Index.de gestartet. Zeitgleich habe ich noch einige Kommunikationsportale programmiert, in denen ich halt diverse Dinge ausprobiert habe, speziell auch was Affiliate-Marketing angeht. Und seit 2008 betreibe ich das Portal affiliatemarketing.de, was der Markus gerade schon gesagt hat, und daneben berate ich noch ausgewählte Unternehmen in Sachen Affiliate-Marketing. So.
Okay, ja, Ingo, dann du bitte.
Ja, Ingo Kams ist mein Name. Ich bin seit 2004 Geschäftsführer der Kayada GmbH, seitdem sie auch besteht quasi, und auch seit dieser Zeit professionell im Affiliate-Marketing tätig. Vorher gab es sicherlich auch schon einige Aktivitäten, aber das war dann eher nebenbei. Wir betreiben diverse Shopping-Portale und sind eben passend zum Thema deiner heutigen Sendung auch als Performance-Advertising-Publisher aktiv, im allgemeinen Sprachgebrauch Post-View-Tracking genannt.
Okay, Ingo, vielleicht erzählst du zu Beginn den Neueinsteigern auch ins Affiliate-Marketing und vielleicht auch den neuen Hörern von Affiliate Musics ein bisschen was über die Grundlagen von Postview, was denn die Postview-Technologie genau ist und worin deiner Meinung nach auch die Vorteile für einen Advertiser liegen.
Ja, sehr gerne. Also Postview-Vermarktung bedeutet, dass im Gegensatz zum damaligen Affiliate-Marketing zum allerersten Mal auch eine Sichtleistung eines Werbemittels vergütet wird, nachdem es früher nur Post-Click-Messmethoden gab. Und man kann Post-View-Tracking ungefähr mit Messung nach Betrachtung übersetzen, wenn man es denn direkt tun möchte. Und dadurch, dass die Publisher sich eben eine Kompetenz für dieses Post-View-Tracking aufgebaut haben, können Advertiser auf Premium-Werbeträgern werben durch die Publisher, die für sie grundsätzlich zu kostspielig sind. Und von daher sind sie mit ihrer Marke eben an den Stellen vertreten, wo sie eigentlich sonst nicht vorkommen würden. Zum Technischen noch, Post-View-Tracking wird über Cookies gemessen, und zwar in der Sekunde eines Sichtkontaktes wird ein Cookie gesetzt, das, dazu kommen wir sicherlich noch, eine andere Priorisierung hat als ein geklicktes Cookie, aber darüber wird eben gemessen, dass ein potenzieller Kunde ein Werbemittel gesehen hat und der Verkauf lässt sich dann auf den Werbemittelkontakt zurückverfolgen.
Okay, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele sagen, was Premium-Websites sind?
Na, klassischerweise natürlich spiegel.de, stern.de. Es gibt ja durchaus auch Mitbewerber, die wie Etihad beispielsweise, die eben eine Gruner und Jahr-Tochter sind und von daher eine exklusive Belegung von stern.de, also klassischen Gruner und Jahr-Zeitschriftenartikel, Zeitschriftenprodukten belegen können.
Ja. Das heißt, als Advertiser hat man die Möglichkeit, über Affiliate-Marketing auf solchen Seiten zu erscheinen.
Ganz genau.
Okay.
Die rufen ja oft sonst TKP in Höhe 20 Euro und so weiter auf, was für viele Advertiser dann eben nicht erschwinglich ist.
Okay. Was sind deiner Meinung nach dann die Vorteile für einen Advertiser, dieses über Postview eben zu machen?
Na, er hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er immer von einer transaktionsbasierten Vergütung profitiert. Also sprich, ihm entstehen nur Kosten, wie auch im klassischen Affiliate-Marketing, nachdem eine Transaktion stattgefunden hat. Das reine Werben, also das Einblenden seines Werbemittels, ist für ihn kostenlos in der Sekunde erst einmal.
Okay. Günther, es ist ja so, dass diese Möglichkeit den Advertisern die Möglichkeit bietet, eben auf solchen Webseiten präsent zu sein über Post-View. Früher hat man auch Pay-Per-View dazu gesagt. Es ist allerdings auch so, dass es ja auch Bedenken zu dieser Technologie als eigener Publisher-Kanal im Affiliate-Marketing gibt. Worin siehst denn du die Problematiken mit Postview im Affiliate-Kanal, beziehungsweise welche Bedenken hast du denn in diesem Zusammenhang?
Für mich hat Postview überhaupt nichts mit Affiliate-Marketing zu tun, da Affiliate-Marketing Performance-Marketing ist. Das heißt, jede Transaktion muss messbar sein.
Ja, das ist sehr.
Bei Postview, Ingo, du hast eben gesagt, es wäre Messung nach Betrachtung und Sichtleistung wird vergütet. Ich würde eher sagen, es ist Vergütung nach Einblendung, denn die Betrachtung kann nicht gemessen werden. Es ist erst ab einem Klick ist eine Transaktion messbar. Das Post-View-Werbemittel kann zwar eingeblendet sein, es wird aber nicht im geringsten gewährleistet, dass es erstens wahrgenommen wird und zweitens, dass es einen Transaktionimpuls ausgelöst hat. Sprich, hat wirklich jemand, der bei irgendeinem Shop etwas bestellt und das dem Postview-Kanal zugeordnet wird, hat der wirklich, ist diese Transaktion wirklich durch dieses Postview-Werbemittel zustande gekommen. Das ist definitiv nicht messbar. Und deswegen sind das geschätzte, es sind halt Transaktionen, die nicht wirklich mit Performance zu tun haben.
Das heißt, Günther, du bist der Meinung, dass Merchants beim Postview hier für Leistung bezahlen, die nicht zwingend erbracht wurde, wenn ich das richtig verstanden habe?
Exakt so ist es. Ich denke, dass viele Transaktionen, die auf Postview zurückgeführt werden, wären so oder so zustande gekommen und vielleicht sind sie sogar vom Advertiser oder vom Merchant selbst ausgelöst worden durch eine Kampagne, durch eine SEM-Kampagne oder TKP. Aber der User ist halt zwischendurch noch über ein Portal gesurft, wo halt auch Post-Web-Werbemittel waren. Die hat er gegebenenfalls nicht wahrgenommen oder sie haben nicht zum Impuls, sie haben keinen Impuls geleistet. Und trotzdem wird aber die Transaktion später dem Post-View zugeordnet, beziehungsweise dem Post-View-Publisher und der Merchant zahlt dann gegebenenfalls für Leistungen, die gar nicht erbracht worden sind.
Okay. Ingo, wie sind denn deine Erfahrungen in diesem Bereich
dazu? Also ich möchte da noch ganz kurz entgegnen, dass das natürlich bei allen Werbeleistungen aus allen Bereichen, sei es eine Litfaßsäule und so weiter, sein kann, dass eine Werbeleistung nicht hundertprozentig vergütet wird oder vergütet werden kann, weil die Messung natürlich nicht perfekt ist, aber sie ist ein erster Schritt in diese Richtung. Unsere Erfahrung zeigt ganz klar, dass es nicht um einen Austausch von Sales geht, sondern dass Zusatz-Sales generiert werden. Und es ist sogar oft so, dass die Medialeistung noch weit höher liegt, da der Markt ist nun mal eben so, es Überschreibungen zwischen Wettbewerbern gibt. Also sprich, als Beispiel, ein Publisher A ist auf spiegel.de, da surft derjenige und sieht dann den Banner des Advertisers, danach geht er auf stern.de, sieht wieder den Banner des Advertisers, aber derjenige, der auf spiegel.de geworben hat, ist dadurch, dass sein Cookie überschrieben wird, raus aus diesem Prozess, aus dem Vergütungsprozess, und von daher ist die Medialeistung sogar kostenlos in dem Fall. Das System ist nicht perfekt, das möchte ich sagen, aber im Vergleich zu Litfaßsäulen etc., was es früher gab, das ist ein riesiger Schritt, Günther, das musst du zugeben. Es mag sein, dass ein Banner mal nicht betrachtet wurde, das kann mal vorkommen, aber dafür ist es auch andersrum, dass oft Banner betrachtet wurden, die dann später nicht mehr zu einer Vergütung führen.
Ingo, gibt es denn Erfahrungswerte generell über die Werbewirkung von Posts für Kampagnen?
Kann ich noch kurz was zu dem davorgesagten sagen? Klar. Du hast gesagt, die Messung sei nicht perfekt, und das wäre genauso wie bei zum Beispiel einer Litfaßsäule. Das ist definitiv so. Aber das hat ja auch, wie gesagt, nichts mit Affiliate-Marketing zu tun. Dann kann man auch TKP buchen. Man hat dann, wie gesagt, TKP-Preise. Man kann die Ausgaben kalkulieren. Und das ist vom Prinzip her eine ganz andere Sache, weil es geht ja gerade darum, im Affiliate-Marketing, dass Sachen gemessen werden können. Also
ja, na klar.
Ab einem Post-Klick, ja, kann man sagen, jetzt hat der User das Werbemittel gesehen. Es hat ihn interessiert, er klickt drauf und ab jetzt können wir messen. Weil jetzt ist wirklich bewusst ein Klick passiert, jetzt wird ein Cookie gesetzt und jetzt schauen wir, was macht der User weiter. Tracking bedeutet ja nichts weiteres, als den User zu verfolgen. Vom Klick, ja, vom Interesse bis hin zur Transaktion. So, das bedeutet Tracking. Und das ist dann auch eine messbare Performance. Beim Postview, es gibt halt kein Eye-Tracking und Brain-Tracking. Das heißt, ich kann nicht wissen, erstens habe ich es gesehen, das Werbemittel oder der User, und hat das für ihn irgendwie ein Interesse geweckt. Das ist einfach komplett schwammig und hat mit Performance überhaupt nichts zu tun. Deswegen stört es mich, dass halt auch auf vielen Post-View-Agenturen, die machen Werbung damit, dass jetzt endlich zwei Kanäle, nämlich Display und Affiliate-Marketing, jetzt endlich unter einen Hut gebracht werden und so weiter und so fort. Da möchte ich ganz klar sagen, dass das so nicht ist und so auch gar nicht sein kann. Das ist von der Technik her komplett unmöglich, meiner Meinung nach.
Ja, aber wir stehen doch ganz am Anfang. Das ist dann auch ein bisschen unfair von dir, quasi eine komplett perfekte Lösung zu fordern, obwohl wir da noch in den Kinderschuhen stecken. Es gibt durch...
Da gebe ich dir sogar recht, Ingo, das ist komplett richtig. Ja. Das ganze Affiliate-Marketing steckt ja noch in den Kinderschuhen. Und es gibt, wir haben schon beide und Markus auch Podiumsdiskussionen miterlebt, wo es um die Transparenz ging, um verschiedene Netzwerke, verschiedene Agenturen, um Cookie-Weichen, wie das gelöst wird, um Doppelvergütungen und. Und ich finde, das sollte man erstmal in den Griff kriegen, bevor man dann mit Postview das auch noch in den Topf schmeißt, was alles noch schwammiger und undurchsichtiger macht und wo dann wirklich langsam die Grenze erreicht ist zum akzeptablen Performance-Marketing.
Okay, das ist deine Meinung. Ich sehe es eben entsprechend, dass diese Transaktion, diese messbare Transaktion nicht erst bei dem Klick anfängt. Ich meine, ein Klick kann auch noch aus Versehen passieren, was nicht so oft vorkommt, nur am Rande das gesagt. Aber um dann zu deiner Frage zu kommen, Markus, die Werbewirkung von Display-Kampagnen, die steht ja nun wirklich außer Frage. Die ist in vielen Studien nachgewiesen worden. Und man muss sich ja nur mal im Internet umschauen. Die Postview-Publisher haben eine sehr hohe Sichtbarkeit. Es haben einige Advertiser sogar eine gewisse Omnipräsenz erreicht durch Postview Publishing. Man muss ja auch nochmal dazu sehen, die Publisher probieren aus für den Advertiser. Die testen Werbemittel für ihn. Alles das, was der Advertiser eben dann, weil du, Günther, sagtest, TKP-Buchungen könnten in Frage kommen. Alles diese Sachen kann er outsourcen an die Affiliates. Und von daher ist dieser Leistungskatalog, den der Advertiser bekommt, noch viel höher als das, was du überhaupt kritisierst, Günther. Oder was du annimmst, was wir hier leisten. Das kostet viel Geld, was da gemacht wird. Und wie gesagt, es ist für die Werbeträger gut, die ausgelastet werden können. Es ist für den Advertiser gut, weil er auch auf die Erfahrungswerte mit zurückgreifen kann. Und dass er hat die nachgewiesene Werbewirkung von Display-Kampagnen.
Ingo, wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, dass es natürlich auch Ziel sein sollte von einer Post-View-Kampagne, dass neben der Branding-Wirkung und der Anzeigen des Werbemittels auch drauf geklickt wird, dass somit also ein Post-Click generiert wird. Hast du denn hier Erfahrungswerte, wie viel Prozent der User auch auf einen Post-View-Banner klicken?
Also es ist unterschiedlich vom Einzelfall, aber man kann schon annehmen, dass die Post-Click-Sales im zweistelligen Prozentbereich liegen und selbst bei den Post-View-Sales ist es oft so, dass diese Time-to-Conversion, also die Zeit, die vergeht, bis dann dieser Verkauf stattfindet, gar nicht so signifikant höher liegt. Also oft sind das ein paar Stunden und nach 2-3 Tagen nimmt dann die Conversion auch schon merklich ab. Von daher ist es eben gar nicht so, dass irgendwie ein Affiliate noch etwas vergütet bekommt, was 14 Tage zurücklag, wo der Werbemittelkontakt 14 Tage zurücklag. Das spielt sich alles schon um einen sehr engen Zeitraum ab und von daher kann ich diese Kritik auch nicht ganz nachvollziehen.
Okay. Günther, es ist ja so, dass natürlich der BVDW, also der Bundesverband Digitale Wirtschaft, ja auch auf diese Bedenken schon reagiert hat im Post-View-Bereich und mit seinem Code of Conduct ja auch bereits einige Punkte speziell für Post-View-Kampagnen geregelt hat, wie zum Beispiel, dass die Werbemittel eine bestimmte Mindestgröße haben sollen, dann, dass eine Priorisierung von View- und Click-Cookie stattfinden soll, dass View-Banner bzw. View-Cookies eine geringere Cookie-Lifezeit haben und dass die Banner auch im sichtbaren Bereich erscheinen sollen. Ist denn deiner Meinung nach dieser Leitfaden ausreichend oder muss hier vom BVDW noch nachgebessert werden?
Ich finde diesen Leitfaden nicht ausreichend. Zum einen zur Cookie-Laufzeit gibt es ja gar keine Richtlinie. Es wird es wird nur gesagt, dass wenn Regelungen zur Cookie-Laufzeit getroffen werden, dass diese dann schriftlich fixiert werden müssen. Das heißt, es gibt da gar keine expliziten Vorgaben vom BVDW.
Noch nicht.
Bitte?
Noch nicht.
Genau, die gibt es zum Beispiel nicht. Und das ist ja auch schon mal ein sehr interessanter Punkt. Dann ist es diese Sache mit dem sichtbaren Bereich. Das sind alles Sachen, die klingen ganz gut und so, aber es ist halt Fakt, dass sich nicht eins zu eins daran gehalten wird. Das kann man immer wieder sehen. Man hört es immer wieder, man hört es von anderen Affiliates. Außerdem gibt es geschlossene Netzwerke, die ausschließlich Post-View machen. Dann ist die Sache mit den View-Cookies überschreiben, keine Click-Cookies. Das ist im besten Fall ja netzwerkintern geregelt. Sobald jetzt zwei Netzwerke aufeinandertreffen, der eine macht jetzt Post-View-Cookie, das andere ist ein Click-Cookie, da ist die Sache ja schon wieder ganz anders. Und des Weiteren ist es so, wer überprüft das eigentlich, ob das so funktioniert? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Agenturennetzwerke da unterschrieben haben, ich glaube, es sind 30, 40 Stück oder so. Wer hat da ein Auge drauf, dass das so, wie es verlangt wird, auch funktioniert? Ich meine, weil im Endeffekt sind genau die Leute, die dort unterschrieben haben, also die Netzwerke und die Agenturen, die verdienen ja auch nochmal ein ganz Stückchen an dem ganzen Post-View-Geschichte mit. Also für mich muss das grundsätzlich von einem unabhängigen, eine Art Tracking-Treuhänder, was auch immer, müsste das überwacht werden. Aber sowas gibt es nicht und jeder macht halt seine eigene Technik, sind Agenturen dazwischen, es kommen mehrere Cookies aus verschiedenen Netzwerken und keiner, ganz ehrlich, das blickt keiner, das blickt auch ohne Post-View keiner.
Darf ich da kurz einhaken?
Dazu haben wir die Diskussion, ja.
Ja, wunderbar. Also zum einen zum Code of Conduct, also der wird sowieso weiterentwickelt und selbst die relevanten Post-Publisher haben jetzt zu einer Runde zusammengefunden, um eben für mehr Transparenz zu sorgen, noch um eben auch diese Vorbehalte, die Günther hier äußert, abzubauen. Also es ist überhaupt nicht in unserem Interesse, hier in einem grauen Bereich und so weiter zu arbeiten. Es ist in unser aller Interesse, dass eben diese Werbewirkung für den Advertiser erzielt wird. Und Günther, du sagst, es gibt da jetzt keine Instanz, die darauf achtet. Nee, das ist nicht wahr. Es gibt eigentlich den besten Selbstreinigungsprozess, den man sich wünschen kann. Denn jeder kann die Banner sehen im Internet. Und wenn er im nicht sichtbaren Bereich ist, kann es jeder sehen. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, man hat einen Wettbewerb. Und die Wettbewerber sind sehr daran interessiert, dass sich sein Mitbewerber keinen unlauteren Vorteil verschafft, indem er Banner im nicht sichtbaren Bereich einblendet. So etwas wird ganz schnell an die entsprechenden Stellen kommuniziert. Ich glaube sogar, dass einige explizit nach so etwas suchen. Und des Weiteren, es ist ja nicht so, dass jeder hier Post-View machen kann. Es gibt Closed Groups, die Leute sind persönlich bekannt, die Leute haben extra Vereinbarungen unterschrieben, wo teilweise knackige Vertragsstrafen drinstehen. Also von daher ist es nicht so, dass wir hier irgendwie in einem Raum so ein bisschen was machen und vielleicht kommt mal eine Werbewirkung rüber und so weiter. Im Gegenteil, es ist eher sogar so, dass diese Regeln etwas leicht paranoid verfolgt werden.
Wenn ich kurz
Dazu möchte ich noch kurz was.
ja, bitte.
Ganz, ganz kurz. Das ist richtig, was du sagst. Ingo, nur die Sache ist die, dass diese Phänomene, die du gerade beschrieben hast, dass da sehr penibel drauf geachtet wird und dass es da auch unter Mitbewerbern sonst zu Knatsch kommen könnte. Das ist aber jetzt ausschließlich auf die Post-View-Branche bezogen. Es gibt genügend Affiliates, die kein Post-View machen. Die schaffen ihren Traffic durch SEO zum Beispiel ran, wie auch immer. Eine Frage habe ich. Wenn das zum Beispiel mit dem View und dem Kurs, View und den Click-Cookies, wenn das so funktioniert, wie es im Code of Conduct gefordert wird, wieso ist es dann immer wieder so, dass es Affiliates gibt, die konstanten Traffic liefern, und plötzlich einen Conversion-Einbruch haben und dann im Nachhinein feststellen, ups, da war ja jetzt mal Post-View freigeschaltet, für ein Wochenende meinetwegen. Und genau in dem Wochenende haben die einen tierisch krassen Einknick, was die Conversion angeht.
Also den Fall kenne ich jetzt in dem Sinne nicht, kann ich
Da gibt es mehrere Fälle sogar.
Aber da kann ich vielleicht einhaken, kurz.
Okay.
Also es gibt ja leider immer noch die Problematik, dass es Advertiser gibt, die keine saubere Cookie-Weiche einsetzen. Und da kommt natürlich dieses Problem. Günther, wie du sagst, kann hier natürlich vorkommen. Wobei, also meine Meinung ist, dass wir eigentlich in diesem technischen Zeitalter so weit entwickelt sein sollten, dass jeder Advertiser, der auch Post-View anbietet, hier eine saubere Tracking-Lösung hat und eine saubere Cookie-Weiche hat, die auch zwischen verschiedenen Netzwerken ja, das Ganze abdecken kann und hier auch eine Priorisierung sicherstellen kann. Wie ist denn hier, Ingo, deine Erfahrung mit den Advertisern, die du betreust im Post-View-Bereich? Wie viel setzen denn so eine Cookie-Weiche ein?
Ja, also die Advertiser, die wirklich, wo man von ernsthaftem Affiliate-Marketing überhaupt, aber eben auch Post-View-Angeboten reden kann, die so etwas seriös und langfristig betreiben wollen, haben natürlich alle netzwerkübergreifende Lösungen, die eben es ausschließen, dass, ich glaube, darauf spielst du an, Günther, eben doch Click-Cookies verschwinden von seinen Content-Betreibern durch Post-View. Also zumindest für eigentlich die relevanten Advertiser möchte ich das ausschließen. Ich mag im Einzelfall, weiß ich nicht, wie die Technik auf Advertiser-Seite funktioniert. Da haben wir auch genauso wenig Einblick. Aber ich denke auch, dass dieser Punkt, Cookie-Weiche, dann auch etwas ist, wo die Verantwortung beim Advertiser liegt. Und das kann man sicherlich dann nicht den Publishern negativ auslegen, dass eventuell die Technik auf Advertiser-Seite, die schon fürs reine Affiliate-Marketing vernünftig funktionieren sollte, dann eben nicht funktioniert?
Es ist ja in vielen Fällen so, gerade bei großen Brands, dass die Advertiser die Betreuung der Programme und das Affiliate-Marketing mit allem Pipapo an Agenturen abgeben. Was ich kritisch finde, ist, dass die Agenturen sich ebenfalls eine goldene Nase an Post-View verdienen und der Advertiser oftmals gar nicht genau mitkriegt, was da überhaupt läuft. Es wird halt zum Beispiel gesagt, Post-View, wir bieten jetzt Post-View, das sind wunderbare Zahlen, das werdet ihr sehen, wollt ihr es nicht mal probieren. Der Advertiser hat im Prinzip keine Ahnung, sagt ja klar, wenn ihr das sagt, dann ist das super, mach mal. Dann werden Zahlen präsentiert, die natürlich super sind, weil die Conversions natürlich klasse sind. Es wird dabei vergessen, das, was ich anfangs schon gesagt habe, dass gegebenenfalls oder mit Sicherheit sogar da auch Transaktionen bei sind, die aus ganz anderen Kanälen kommen und so oder so getätigt worden wären, die aber einfach dem Affiliate-Marketing-Kanal zugeordnet werden. Und wenn das irgendwann mal aufliegt, und es ist halt so, es ist einfach ein Fakt, dann das schadet dem Ruf des Affiliate-Marketing-Kanals wahnsinnig. Das ist einfach so. Also
da muss ich vielleicht was dazu sagen, weil ich ja zufälligerweise auch bei einer Agentur arbeite. Da sind wir jetzt bei der Ethik-Diskussion angelangt, die es ja auch im Affiliate-Marketing schon immer gibt. Ob es nun die Affiliate-Manager sind, die ein Affiliate-Programm in-house betreuen beziehungsweise mit einer Agentur zusammenarbeiten und hier ihren eigenen Umsatz verteidigen wollen oder steigern wollen, weil sie vielleicht selbst provisionsbezogen bezahlt werden. Oder natürlich auch Agenturen, die, wie du sagst, auch provisionsabhängig sind und natürlich auch profitieren vom Umsatz, der hier generiert wird. Und hier denke ich, dass es ja sicherlich solche Teilnehmer, solche Player im Affiliate-Markt gibt, aber dass sich langfristig, denke ich mal, schon die Qualität durchsetzen wird und auch die Player im Markt und Agenturen durchsetzen werden, die Advertiser hier seriös beraten und dem Advertiser auch von Beginn an das ganze Thema so näher bringen und transparent anzeigen, damit es auch für den Advertiser dann keine bösen Überraschungen gibt und dass es auch nicht zu solchen Betrügereien, wie du es meinst, kommen kann. Also denke ich schon, dass es auch trotz der provisionsbasierten Bezahlungen an Agenturen oder auch Mitarbeiter doch langfristig gesehen die qualitativ und transparenten Teilnehmer sich durchsetzen werden.
Da bin ich mir auch sicher. Das ist ja ähnlich wie bei den Publishern, gibt es eben auch unterhalb der Agenturen ja Wettbewerb. Und in der Regel funktionieren Märkte auch. Von daher wird sich das langfristig durchsetzen müssen, denn ist der Ruf erst ruiniert. Das kann man sich nicht erlauben. Dafür ist die Branche auch zu transparent und auch zu klein von der Personenanzahl, als dass sich jemand so verbrennen könnte.
Ja. Aber
also ich will niemandem auf die Füße treten, das ist gar nicht mein Anliegen, aber wir drei wissen ja auch genauso wie viele andere, dass es so de facto nicht ist.
Nein, da hast du recht, es gibt sicherlich solche Vertreter im Markt, die das Ganze ausnutzen, die sich damit eine goldene Nase verdienen. Aber ich glaube, dass sich diese Teilnehmer auch langfristig nicht etablieren werden in der Branche.
Dann müssten eigentlich einige schon weg vom Fenster sein, die immer noch da sind. Ich hoffe natürlich auch, dass sich das irgendwann mal klärt und dass sich das alles ein bisschen wirklich selbst reguliert.
Und aber Günther, wir haben doch viele kommen und gehen sehen in den Jahren. Also von daher, ich glaube nicht, dass der Anteil jetzt im Affiliate-Marketing höher ist als in anderen Branchen. Also auch in der Architektur und solchen finden eben entsprechend übertragen solche Dinge statt. Schwarze Schafe gibt es überall und die Transparenz ist bei uns eben durch dieses Internet, dadurch, ich empfinde es als höher als woanders. Von daher stehen wir eigentlich nicht so schlecht da.
Das finde ich absolut. Ich finde, man kann nirgendwo so schön mittracken wie im Internet. Das ist fantastisch. Aber genau deswegen verstehe ich nicht, wie Postview so eine, ich nenne es temporäre Popularität erlangen kann, weil halt wie gesagt für mich und für viele andere auch überhaupt gar nicht messbar ist, was da passiert. Es gibt ja auch diese Triple-Merchant-Sachen und so weiter und so fort. Wenn man mal ausrechnet, was man dafür damit für eine Reichweite erlangen kann, die im Endeffekt nicht wirklich messbar ist, weil halt, wie gesagt, man kann dem Kunden nicht in den Kopf gucken und sagen, alles klar, da hat er sich informiert und deswegen ist er jetzt 2-3 Stunden später zu ShopX gegangen und hat gekauft. Das geht nicht. Das geht nur bei einem Post-Click. Sobald er ihn so geklickt hat, dann geht es. Und ich denke, was die Bereinigung angeht, ich denke und hoffe auch, dass diese Sache mit der Poster-Geschichte das nächste Jahr überhaupt nicht erst überlebt. Also, weil irgendwann kommt der erste Publisher und schreit Wettbewerbsverzerrung, weil man halt nicht messen kann, weil es zu schwammig ist, weil Cookies verschwinden oder überschrieben werden, wie auch immer. Und dann bin ich auf das erste Urteil in Sachen Postio, bin ich echt gespannt.
Also ich glaube nicht, dass Postio verschwinden wird. Es wird sich weiterentwickeln, es wird sich sicherlich auch noch verändern in Teilen. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass Postio jetzt erst aufgekommen ist durch die Affiliates. Diese Messung durch Sichtcookies hat es ja auch früher gegeben, wurde von Displayagenturen schon so eingesetzt. Und von daher glaube ich nicht, dass es verschwinden wird. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass die Marktteilnehmer eben verschwinden werden, die du wahrscheinlich auch ansprichst, Günther, sogar. Ich will dir gar nicht unterstellen, dass du jetzt hier einen Generalverdacht aussprechen möchtest. Aber ich kann wirklich für alle mir bekannten Wettbewerber sagen, dass ihnen bewusst ist, dass eine Gegenleistung erbracht werden soll in Form von Media. Und weil du die Triple-Problematik kurz angesprochen hast, das hat auch oft mit den Provisionen zu tun, die dann eventuell nicht ausreichen können bei, ich nenne sie jetzt mal nicht so die Brands der allerersten Reihe. Dort sind Single-Buchungen problemlos möglich und auch da weiß ich zum Beispiel, dass bei den allermeisten Affiliates es so ist, wo es ihnen möglich ist, Single-Banner zu schalten, wird das auch getan. Also eine Gier oder ein Abgreifen und so weiter kann ich nicht erkennen bei den Wettbewerbern und es ist sogar eher so, dass im Zweifel auf ein bisschen Geld verzichtet wird und um dann eben entsprechend dem Advertiser ein gutes Gefühl zu geben, er bekommt etwas dafür, dass er die Erlaubnis für sich Cookies gibt.
Aber wenn du jetzt von Wettbewerbern sprichst, meinst du, wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du nur die Postview-Branche?
Ja,
Dass die Postview-Affiliates darauf bedacht sind, im sichtbaren Bereich und alles legal und nach Code of Conduct zu managen?
Ja, das ist ja für andere Affiliates egal, ob im
sichtbaren Bereich. Ja, das ist eben nicht der Fall.
Es ist also quasi, wenn ein Nicht-Post-View-Affiliate, ob er im nicht sichtbaren Bereich ist, ist ja egal. Also wenn
genau.
Es Post-Click-Vergütung gibt, ist es egal.
Das heißt, das meine ich nicht. Das heißt, die Interessen in der Post-View-Branche sind untereinander, die sind geklärt und darauf wird geachtet. Wie du zum Beispiel sagst, im sichtbaren Bereich, wenn Single-Banner geht, dann Single-Banner und so weiter und so fort.
Ja, wenn ich wüsste, ich bin im nicht sichtbaren Bereich, was immer mal vorkommt, was auch nicht direkt beim Publisher die Schuld zu suchen ist, weil da nun mal auch einfach weitere Parteien wie Werbevermarkter, wie Webseitenbetreiber mit dazu zählen, die auch einfach mal einen Ad-Tag umpositionieren können. Während einer laufenden Kampagne hat es auch alles schon gegeben. Dennoch ist es so, wenn ich wüsste, dass ich zu einem zu großen Teil oder dass es einfach zu sehr vorkommt, dass ich im nicht sichtbaren Bereich ausliefere, wäre schwer, noch ein Auge zuzutun nachts, denn ich weiß und das wissen die anderen auch, die Leute sind da draußen, die achten darauf, es wird sofort ein Screenshot genommen, der wird sofort an Agenturen, Netzwerke und so weiter versandt und entsprechend wird dem Affiliate am nächsten Tag auf die Finger geklopft, was im schlimmen Fall dann eben auch Ausschluss aus der Close Group nach sich ziehen kann und das möchte niemand. Also von daher, ich sag's dir, Günther, aus der Praxis, es ist eher paranoid, dass darauf geachtet wird, dass der Code of Conduct in dem Sinne umgesetzt wird. In puncto, ob die Technik alles funktioniert, dafür kann ich meine Hand nicht für jeden Fall ins Feuer legen, aber Das ist auch nicht direkt meine Verantwortung, nur wir tun wirklich alles, um eine Sauberkeit herzustellen, um eben dem Advertiser eine Gegenleistung dafür zu geben.
Das wollte ich gerade gar nicht damit sagen. Ich weiß ja auch, ich habe ja auch schon mit sehr vielen Postwürfeln jetzt geredet, unter anderem mit dir, und ich weiß auch, dass du sehr penibel darauf achtest. Das ist mir klar. Das meinte ich aber auch gar nicht. Das ist ja jetzt so eine Sache unter den Post-View-Affiliates. Was ich halt meine, ist, dass meinetwegen für die ganzen Post-View-Leute, dass das geregelt ist, es wird penibel darauf geachtet, es wird sich an die Regeln gehalten. Nichtsdestotrotz ist das Grundtracking, was ja auch ohne Post-View schon ein bisschen problematisch ist, halt noch nicht ausgereift genug, wirklich die Cookies nach ihren Gewichtungen zu bewerten. Und es gehen definitiv SEO-Affiliates als Beispiel, jetzt gehen durch Post-View-Transaktionen verloren. Das ist einfach ein Fakt. Ja? Und das meine ich halt mit Wettbewerbsverzerrung. Ich rede jetzt gar nicht von der Post-View-Branche untereinander. Wenn es nur Post-View-Tracking gäbe, dann wäre das wahrscheinlich für alle das Beste der Welt.
Das heißt, Günther, wenn ich kurz zusammenfassen darf, du siehst hier auf jeden Fall technischen Nachholbedarf bei den Advertisern, was die Cookie-Weichen und die Priorisierung anbelangt.
Ja, das sowieso, auch ohne Post-View. Also den Nachholbedarf gibt es ganz klar. Worauf ich halt hinaus wollte, ist, wie kann man das in den Griff kriegen, dass, ja, was ich eben schon gesagt habe, Transaktionen nicht flöten gehen, nicht gescrapt werden. Das ist ein Scrapen. In vielen Fällen. Also ich habe jetzt neulich noch, ich war jetzt vor 4 Wochen in München bei einem Affiliate-Treffen, habe auch wieder mit ein paar Leuten gesprochen, die haben auch gesagt, ich habe mich jetzt gewundert, neulich ist mein Umsatz eingebrochen ohne Ende, dann rufe ich bei meinem Advertiser an und der sagt, ja, die Agentur hat jetzt mal für 3 Tage Post-View freigeschaltet.
Also ich als Agenturmitarbeiter kann hier sagen, dass wir natürlich auch mit Advertisern, die vielleicht von der Agentur betreut werden oder hier vielleicht schlecht beraten sind, dass man hier nur sagen kann, dass ja hier das Ganze wirklich strategisch und technisch richtig aufgesetzt sein muss, dass dann sowas auch nicht vorkommen kann. Und hier vielleicht auch der Tipp von mir an Advertiser, die Post-View anbieten und hier nicht die technische Möglichkeit haben, dass es ja auch Cookie-Weichen gibt, die man extern anmieten kann, ob es das DC Storm ist oder IntelliAd oder der Action Allocator, den Expedia auch anbietet, dass man hier auch sich extern technische Lösungen holen kann, um genau solche Probleme zu vermeiden.
Ja, wenn es so funktioniert, das kann ich nicht beurteilen, weil ich das.
Also ich unterstütze diesen Vorschlag von dir natürlich, weil das einfach sein muss, dass da eine gegenseitige Akzeptanz hergestellt wird. Und wenn es da Fortschritte geben kann in diesem Bereich, dann unterstütze ich das sofort. Mir ist auch dieser Fall jetzt nicht bekannt und ich kenne jetzt auch keinen Einzelnen, der mir gesagt hätte, seine Sales sind signifikant gesunken wegen Post-View-Tracking.
Also da kann ich hier sogar mehrere nennen. Ich möchte jetzt nur die Namen hier nicht
das machen
raushauen,
wir dann,
weil ich nicht weiß, ob die Leute das so toll finden.
Ich will das nicht ausschließen, dass es diese Leute gibt, ganz klar, aber mir persönlich sind sie jetzt nicht bekannt, deswegen.
Wobei das ja auch Aufgabe des jeweiligen Affiliate Managers sein sollte, der das Programm betreut, hier die Statistiken immer im Blick zu haben und solche Schwankungen zu erkennen und gegenzusteuern.
So sollte es sein.
Aber nichtsdestotrotz, Ingo, gibt es ja auch in diesem Zusammenhang von manchen Advertisern auch Vorurteile, dass das Post-View für sie vielleicht nicht rentabel ist, da es vielleicht nur zu einer Verschiebung, Kannibalisierung der Sales kommt. Wie sind denn deine Erfahrungen? Kann es zu einem Uplift kommen über Post-View oder kann es bei manchen Advertisern auch zu einer Kannibalisierung kommen von Sales?
Also eine gewisse Kannibalisierung lässt sich niemals ausschließen, natürlich. Ich kann jetzt von den Tests nur sprechen, die wir gemeinsam mit Advertisern durchgeführt haben, die schon gezeigt haben, dass eine Steigerung des Sales in jedem Fall vorgekommen ist, in unterschiedlichen Prozentregionen durchaus, aber Steigerungen gab es definitiv, was dafür spricht eben, dass eine Wirkung entsteht. Einen reinen Austausch, das möchte ich fast ausschließen, dass es so etwas gibt. Dafür waren die Ergebnisse der Studien, die wir haben, und es werden weitere erstellt werden, aber zu eindeutig, dass auf jeden Fall Sales-Steigerungen vorhanden sind.
Kann es denn sein, dass diese Steigerungen teilweise auch durch andere Kampagnen, die parallel liefen, ausgelöst wurden? Das ist ja auch gut möglich. Das ist vielleicht jetzt ein neuer Werbeclip im Fernsehen angelaufen oder eine neue Litfaßsäule beklebt.
Du weißt ja, die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Sicherlich auch das wird in einem gewissen Teil reingespielt.
Aber genau das meine ich. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Gutschein-Publisher passiert doch genau das Gleiche. Der Kaufprozess ist längst abgeschlossen. Derjenige hat im Shop seinen Stellprozess abgeschlossen und am Ende sucht er sich noch einen Gutscheincode und kriegt dann ein Cookie des Gutschein-Publishers auf die eine oder andere Weise mitgegeben, obwohl derjenige gar nichts zu dem Kauf eigentlich beigetragen hat.
Wir wollen jetzt aktuell nicht über Gutscheine diskutieren. Genau. Ich glaube, das ist ein eigenes Thema.
Aber eine Sache noch.
Ich wollte nur diesem Vorwurf entgegentreten, dass wir jetzt in dem Fall quasi die Sales abgreifen, die irgendwie zustande gekommen wären. Also ich glaube, da solltest du deinen Blick eher woanders hinrichten.
Aber so ganz von der Hand weisen kann man das ja nicht. Du hast gerade gesagt, ja sicherlich, es kann sein, dass es so ist, weil die Weiche in der Mitte liegt.
Ja,
warte mal, das bedeutet für mich, dass da, wenn du nicht sagen kannst, nein, es ist nicht so, es ist definitiv de facto nachweisbar durch Post-View eine Steigerung passiert, dann ist es messbare Performance. Wenn du sagst, es ist, ich weiß es nicht genau, es ist so und so, die Weiche in der Mitte, dann ist es nicht messbar. Sonst könntest du sagen, ja, es ist so, Punkt, Ende, aus.
Nein, Günther, da hast du mich falsch verstanden. Das habe ich nicht so gemeint, dass ich irgendwas nicht ausschließen kann. Zu einem gewissen kleinen Prozentsatz wird das so sein, wie alles eben auch sicherlich ist, dass so etwas vorkommt. Wenn man mal simultan andere Kampagnen laufen, dann wird es da auch irgendwelche Überschneidungen geben. Das lässt sich nicht ausschließen. Nur jetzt eben nicht, dass du daraus machst, dass ich das nicht ausschließen kann, dass Sales-Steigerungen stattfinden, das ist Fakt und das haben alle AB-Tests etc., was wir mit Advertisern gemeinsam durchgeführt haben, gezeigt. Sonst würden es ja auch nicht so viele Advertiser immer noch anbieten. Es ist ja auch nicht so, dass da nur Dilettanten sitzen. Die Leute haben gelernt in Jahren und die wissen schon, was passiert, welche Gefahren und so weiter damit verbunden sind. Und von daher, dennoch lassen sie den Kanal eben offen für Close Groups, weil es dann überschaubar ist. Und sie werden sich schon was dabei gedacht haben, dann auch in den Filmen.
Es gibt natürlich auch Advertiser, die gar nicht wissen, dass sie Post-View machen.
Und das soll auch mal vorkommen.
Und es gibt Netzwerke, die nehmen gar keine Advertiser mehr auf, wenn sie nicht Post-View anbieten. Woher kommt das denn?
Das weiß ich nicht. Also davon weiß ich nichts. Da bin ich leider auch der falsche Ansprechpartner. Da sollte man jemanden vom Netzwerk befragen. Das ist mir also davon habe ich noch gar nicht gehört, dass ein Advertiser abgelehnt wurde, weil er Post-View nicht anbieten möchte. Das ist mir neu.
Und sogar schon mit Rausschmiss gedroht worden. War schon im Netzwerk und dann wollte er kein Post-View und dann wurde gesagt, ja, dann müssen wir dich jetzt leider droppen.
Das,
auch schon vorgekommen.
Das weiß ich nicht. Also, wie gesagt, es passieren sicherlich, wie in anderen Branchen, wie ich das vorhin sagte, auch manchmal eigenartige Dinge, aber ich glaube nicht, dass das flächendeckend vorkommt, dass Advertisern gedroht wird, sie aus dem Netzwerk zu nehmen, wenn sie kein Post-View anbieten. Ich will nicht ausschließen, dass auch das schon mal vorgekommen ist, aber das ist mir, davon habe ich noch gar nichts gehört.
Ingo, bezüglich der Werbewirkung, was ist denn deiner Meinung nach und aus deiner Erfahrung die optimale Cookie-Lifetime für View-Cookies im Post-View-Bereich? Also bei Klicks ist es ja in der Regel so, wenn man auf ein Werbemittel klickt, das sind in der Regel die Cookie-Lifetimes zwischen 30 und 60 Tage. Wie schaut es denn bei Post-View aus? Was sind denn hier die optimalen Lifetimes für die Cookies?
Ja, also ich werde das ja sogar öfter auch mal von Advertisern gefragt. Es ist ja grundsätzlich eben so, es soll unterstellt werden, dass derjenige sich beim Kauf an die Wirkung des Werbemittels erinnern kann. Jetzt wird Günther gleich sagen, das kann man ja nicht garantieren, aber so ist es halt. Also ich empfehle, wenn ich gefragt werde, eine Cookie-Laufzeit zwischen 4 und 7 Tagen, wobei ich eine Cookie-Laufzeit von 4 bis 5 Tagen durchaus ausreichend finde. Und man muss, wie ich auch vorhin schon mal sagte, die Transaktionen, die auf PostView eben folgen, die finden in der Regel in einem Zeitraum bis maximal zum 4. Tag statt. Danach gibt es eine deutliche Absenkung der Kurve. Und von daher kann man auch mit 48 Stunden oder 72 Stunden klarkommen. Aber 4 bis 7 Tage finde ich fair.
Okay. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die PostView-Affiliates hauptsächlich die Advertiser bewerben über sogenannte Triple Banner. Hat das einen bestimmten Grund und welche Möglichkeiten hat der Advertiser, wenn er sagt, okay, ich möchte PostView anbieten, ich möchte auf reichweitenstarken Seiten erscheinen, allerdings nur mit einem Single Banner? Ist das dann auch möglich oder welche Möglichkeiten hat dein Advertiser?
Ja, also die Richtlinien, die auch über den Code of Conduct hinausgehen, können ja jederzeit frei festgelegt werden vom Advertiser. Sprich, der Freund auch kurz erwähnt, dass noch zusätzliche Vereinbarungen unterschrieben werden müssen vom Publisher, und das wird auch oft so gehandhabt, dass so etwas ist. Und da kann natürlich auch geregelt werden, dass nur Single-Banner möglich sind. Das Triple-Banner ist in gewisser Weise natürlich dafür da, auch Advertisern der, ich nenne es mal, zweiten und dritten Reihe, die jetzt vielleicht durch ihre Markenkraft, durch ihre Provisionsstaffel und so weiter nicht in der Lage wären, Post-View-Kampagnen auf Single-Basis zu erhalten, um die eben auch mit reinnehmen zu können, gibt es eben Triple-Banner. Bei einem Neckermann zum Beispiel als großes Versandhaus, da werden explizit nur Single-Banner erlaubt. Und da mir ist nicht bekannt, dass sich ein Publisher da jemals beschwert hätte. Und mir ist auch nicht bekannt, dass ein Publisher trotz dieses Verbotes jemals einen Triple eingesetzt hätte für Neckermann. Also zumindest habe ich nie einen gesehen. Es ist, wie ich auch eben vorhin schon mal erwähnte, durchaus das Bestreben der Publisher, so viel Single zu schalten, wie es geht. Wenn die Kraft oder die Markenkraft vielleicht nicht ausreicht für einen mittelgroßen Advertiser, gibt es natürlich die Möglichkeit, eben an der Provisionsstaffel etwas zu drehen, sprich vielleicht auch ein kleines Stück über die Standardprovision hinauszugehen, um den Publisher in die Lage zu versetzen, keinen negativen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften mit der Kampagne. Das ist, ein Publisher ist betriebswirtschaftlich getrieben und das muss einfach eben auch eine faire Vergütung, muss das dann zeigen, dass dem Advertiser das wert ist, dass er eben alleine mit großen Leaderboards etc. auf den Seiten vertreten ist, indem er die Provisionen vielleicht dann ein kleines Stück nach oben anpasst.
Okay, also ich denke, man könnte jetzt noch sehr lange über dieses Thema diskutieren. Ich hoffe auch, dass dieses Thema dazu führt, dass auch weiter jetzt über Kommentare in dem entsprechenden Blogbeitrag auf Radio for SEO über dieses Thema noch weiter diskutiert wird und dass ihr beiden vielleicht dann auch im Blog an dieser Diskussion dann teilnehmen würdet. Günther, was würdest du dir dann abschließend zu dieser Diskussion für die Affiliate-Branche wünschen und wie könnte man deiner Meinung nach das Postview-Modell so transparent gestalten, dass du dich vielleicht doch damit zufrieden geben könntest?
Die Antwort auf die Frage, wie man Postview transparenter machen kann, erübrigt sich mit meinem Aufruf, Postview abzuschaffen. Also das ist das, was... Ja, das macht für mich ganz ehrlich am allermeisten Sinn. Ich denke, wir haben so schon genügend Dinge, die dringend verbessert und optimiert werden müssen. Zum Beispiel Transparenz, netzwerkübergreifendes Tracking. Einigen Agenturen und auch Netzwerken sollte man mal genau auf die Finger schauen. Es wird mehr gescrapt, als wir uns vorstellen können. Das sind alles Probleme, die wir zunächst mal in den Griff bekommen müssen. Da braucht die Branche nicht noch so ein völlig undurchsichtiges Post-View-Tracking. ohne meiner Meinung nach wirklich eine argumentierte Daseinsberechtigung.
Okay. Ja, Ingo, dein Schlusswort zur Diskussion?
Ja, also ich kann mich dem lieben Günther, auch wenn ich ihn sonst sehr schätze, natürlich überhaupt nicht anschließen in diesem Fall.
Ich auch mal.
Das ist auch dieser Ruf nach Abschalten. Das hört sich halt auch in dem Sinne für mich ein bisschen so an. Ja, die hatten da jetzt mal so ein Geschenk und das nehmen wir denen jetzt wieder weg. Das sind professionelle Strukturen, Günther, die du hier auch auf Publisher-Seite antriffst. Also da wird investiert und nicht wenig in Technik, in Know-how und so weiter. Das ist schwierig. Also das wäre ungefähr das Gleiche jetzt, als würdest du fordern, dass Alkohol verboten ist ab morgen in gewisser Weise. Mit viel kleineren Rahmen und es betrifft eine kleinere Gruppe. Aber da möchte ich schon entgegentreten, dass hier irgendwie das ein Spiel wäre. Das ist ein ernsthaftes Geschäftsmodell mit einer Leistung, die der Publisher, das Unternehmen des Publishers anbietet. Und der Markt ist dafür da. Sonst gäbe es nicht so viele Advertiser, die es anbieten würden. Und deswegen würde ich mir eher wünschen, dass wir das als Chance begreifen, als Innovation begreifen, die aus ein Stück weit, gutes Stück weit auch aus Deutschland kommt, dass wir die pflegen und weiterentwickeln. Also sprich, nicht gleich auf die Risiken hinweisen, die sicherlich da sind. Günther, ich will dir ja auch nicht sagen, dass du falsches Zeug redest, sondern sicherlich den Fokus etwas zu sehr auf die schwarzen Schafe legst, als auf die Mitte. Und deswegen würde ich mir eher wünschen, dass wir uns Mühe geben, das weiterzuentwickeln, dass ein gutes Gefühl auf allen Seiten eben besteht, auf Seiten des Publishers, auf Seiten des Advertisers, auf Seiten der Agenturen und Netzwerke. Wir haben ja vier Parteien quasi mit in diesem Prozess und das wäre viel eher mein Wunsch als das Abschalten.
Okay, ja, was ich noch mitgenommen habe jetzt bei dieser Diskussion, war, dass man als Advertiser hier Post für anbieten möchte, dass man als Agentur oder als Affiliate Manager auf jeden Fall ja vor dem Start der Kampagne den Advertiser aufklären sollte über die Vorteile, aber auch über die Risiken, dass man ein sauber aufgesetztes Tracking anbieten sollte, dass man das Ganze vielleicht auch mal über einen Testzeitraum erst einmal testet, um zu schauen, gibt es noch weitere Faktoren, die ja vielleicht für einen Sales Uplift sorgen könnten, oder kommt denn nur die Post-View-Kampagne in Frage, um damit zu messen, gibt es denn wirklich einen Uplift oder eine Verschiebung der Sales, dass man eine Cookie-Weiche auf jeden Fall ja einbinden sollte mit einer sauberen Priorisierung über Click- und View-Cookies, auch über verschiedene Netzwerke hinweg, dass man ja eine saubere Cookie-Lifetime hinterlegt, was die View-Cookie-Lifetime und die Click-Cookie-Lifetime unterscheidet, dass man auf jeden Fall nur mit Close Group arbeitet, das heißt nur mit auserwählten Partnern, und Partnern heißt im Endeffekt auch wirklich Partner, das heißt, es muss eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bestehen zwischen dem Advertiser und den Post-View-Affiliates, die im Endeffekt nur langfristig sein kann, wenn das Ganze transparent ist und auch qualitativ hochwertig, und dass auch die Netzwerke hier die Transparenz in den Statistiken bieten müssen, damit der Advertiser auch erkennen kann, kam der Sale jetzt über einen Klick oder ein View, um das Ganze auch transparent zu unterscheiden zu können. Das habe ich mitgenommen aus der ganzen Diskussion, dass es sicherlich Vorteile gibt, aber auch Risiken, die man einfach bedenken muss und die man vorher auf jeden Fall bedenken muss. Und dass man sicherlich noch sehr viel zu diesem Thema diskutieren kann und sicherlich zukünftig auch noch diskutieren wird. Und ja, ich bedanke mich bei euch, Ingo und Günther, wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich auf die anschließende Diskussion über die Kommentare. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir auch, Markus, für die nette Moderation. Und ich möchte noch ganz kurz Stefan Beiersdörfer grüßen, der heute Geburtstag hat. Danke.
Ich schließe mich an.
Danke, ciao. Ciao.
Ja.
Ja, das war sie dann auch, die fünfte Sendung von Affiliate Musics. Ich möchte euch noch ein paar Termine sagen, auf denen ihr mich treffen könnt. Nämlich nächste Woche am 18.11. findet in Salzburg die SEOCOM statt, die erste SEO-Konferenz in Österreich. Es haben sich ganz tolle Referenten angesagt, es gibt tolle Themen und auch eine gute Networking-Party am Abend. Und ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen Hörer zu treffen, und gerne könnt ihr mich auch direkt ansprechen, damit ich die Hörer von Affiliate Musics auch mal persönlich kennenlerne, und gerne können wir uns dann auch über das eine oder andere Thema unterhalten. Der nächste Termin wäre dann am 2. Dezember in Nürnberg, der Affiliate Xmas Meeting Stammtisch, der mittlerweile schon traditionell parallel zum Nürnberger Christkindlmarkt stattfindet. Und auch hier bin ich vertreten und würde mich freuen, euch zu treffen, euch kennenzulernen und mit euch zu sprechen. Leider keine Zeit habe ich am 17.12. zur Online-Marketing-Weihnachtsfeier in Leipzig vom ICY. Sicherlich ein ganz toller Event im kleineren Rahmen. Ich werde euch die Links der Termine im Blog auch nochmal posten. Dann könnt ihr euch auch weitere Informationen zu den Terminen auch anschauen. Und ja, ich wünsche auch den Leipziger Affiliate-Freunden hier viel Erfolg bei ihrem Event und werde sicherlich nächstes Jahr versuchen, auch in Leipzig mal auf dem einen oder anderen Stammtisch dann vorbeizuschauen. Ja, dann noch eine Vorschau auf die nächsten Sendungen. Die Affiliate Musics Nummer 6 findet am 9. Dezember statt, und das Thema der Sendung, das Hauptthema, ist dann ein Affiliate-Jahresrückblick 2010. Und hierzu werde ich mir einfach das Jahr nochmal Revue passieren lassen und einfach mal schauen, was ist denn das ganze Jahr über so passiert in der Affiliate-Szene, in der Affiliate-Branche. Dann die Affiliate Musics Ausgabe Nummer 7 findet dann am 13. Januar 2011 statt. Und das Thema wird dann sein, die Affiliate-Trends im kommenden Jahr, was denn so alles auf die Branche zukommt und welche Entwicklungen es denn gibt in der Affiliate-Branche in Deutschland. Ja, das war's fast schon, denn ich habe auch noch einen kleinen Anschlag auf euch vor. Denn nachdem das ja die fünfte Ausgabe war von Affiliate Musics, würde ich mir wünschen, wenn ihr als Hörer zukünftig ja noch interaktiver an der Sendung teilnehmen würdet, und das vor allem über die Kommentare, um ja darüber eure Meinungen, Wünsche mitzuteilen, um darüber auch dann im Endeffekt interessante Diskussionen anzustoßen. Ich denke, mit regelmäßig über 2500 Hörern bei Affiliate Musics sollte es eigentlich möglich sein, eine aktive Community zu bilden. Und ja, wir hatten ja oder haben das Problem auch auf anderen Sendungen, auf Radio for SEO, dass wir mittlerweile eine Mentalität des Nehmens haben und nicht mehr des Gebens. Es steckt immer sehr viel Arbeit in so einer Sendung, um diese vorzubereiten, aufzunehmen. Und ja, sicherlich oder hoffentlich nehmt ihr aus diesen Sendungen auch Wissen mit, das euch vielleicht weiterbringt, auch vielleicht Diskussionen, die zum Denken anstoßen. Aber nichtsdestotrotz möchte auch ich natürlich von dieser Sendung profitieren, beziehungsweise die komplette Community. Und dazu bedarf es natürlich auch aktiven Diskussionen. Und ja, gerade bei einem Thema wie heute, PostView, das ist natürlich ein Thema, über das sehr kontrovers diskutiert werden kann. Und ja, bei 2500 regelmäßigen Hörern sollte es möglich sein, dass mindestens 50 Kommentare dazu bestehen. Und das ist auch meine Bitte an euch. Belohnt diese Sendung einfach mal zu diesem aktuellen Thema PostView oder auch euren Wünschen und Anregungen für die Sendung. Und diskutiert tatkräftig mit über die Kommentare. Und mein Ziel sollte eigentlich sein, dass wir diesmal auch wirklich die 50 Kommentare erreichen. Denn wenn nicht, dann muss ich mir überlegen, ob denn die Sendung zukünftig überhaupt noch Sinn macht und ob denn der Aufwand, den ich hier investiere, ja wirklich noch sinnvoll ist. Und so eine Sendung kann wirklich nur davon leben, dass eine interessante Community entsteht, dass interessante Diskussionen aufkommen, die auch der ganzen Branche weiterhelfen können. Und ja, ich hoffe, dass wir die 50 Kommentare schaffen und damit die Sendung weitergehen kann. Das war's eigentlich fast auch schon. Ich werde euch im Blog auch noch den Film zur 10. Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Networks präsentieren. Ich finde, der Film ist wirklich schön geworden. Er bietet einen tollen Einblick in die Affiliate Networks. Es gibt einige Interviews und auch Eindrücke der Veranstaltung. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, den einen oder anderen auf den verschiedenen Terminen zu treffen. Ich freue mich auf eine rege Diskussion und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, ciao!